Herzlich willkommen, beziehungsweise welcome.
Welcome to the Lambert Clamry Jazz.
LK Jazz.
We are an international podcast today because we are in London. We like to be in London from time
London.
To time.
London, please repeat. London.
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 Ja, wir melden uns hier aus dem Hilti, ein Hotel, gesponsert von einem Bohrmaschinenfabrikanten, live mit Blick auf einen Londoner Hinterhof.
Ja, gar nicht mal so laut. Das ist ja untypisch für so Londoner Hotels, dass man hier tatsächlich gut schlafen kann.
Ja, herrlich. Ja,
sehr schön hier in Islington. Herrlich. Gestern auch schon ein bisschen die lokale Szene ausgecheckt. Mal gucken, was im Café Otto so los war. Ne? Du hast sehr gelitten.
Ja, ich möchte das eigentlich nicht thematisieren, weil wieder meine persönlichen Gefühle sind. Aber
na, du wolltest halt lieber ins das ist ja okay, das kannst du ja ruhig zugeben. Du wolltest halt lieber ins Musical. Aber dir ist das erst sehr spät gewahr geworden, dass du doch so gerne ins Musical wolltest.
Ja, ich wäre auch gerne ins Musical gegangen. Denn wenn man in London ist, da gibt es ja Art Form des Entertainments, die man so jetzt nicht bei uns bekommt. Nämlich zum Beispiel ein Musical in Englisch.
Ja. Und du meinst, die singen dann gar nicht so wie die deutschen.
Nee, das ist tatsächlich, ich weiß nicht, man muss natürlich so eine leichte Affinität zu der Kunstform Musical haben. Die ich habe, geht vielen Leuten anders. Ich finde das erstmal als Gattung ganz toll. Ich kenne auch ganz tolle Musicals. Also, und natürlich wir als ein Podcast, der Jazz und Amerika liebt, lieben sollten natürlich auch das Musical als uramerikanische Kulturform hier propagieren.
Ja.
Und uns nicht an diesem, wie sagt man, beinahe, ich habe immer noch um diese frühe Uhrzeit Wortfindungsschwierigkeiten. Also, wir sollten uns nicht an dieser fast vulgären Musical-Bashing-Bewegung beteiligen, finde ich.
Tu ich nicht. Ich liebe Musicals, ich gehe da nur nicht hin.
Genau, weil es natürlich in Deutschland schwierig ist, ein Musical zu sehen, so wie es gedacht ist.
Ja, ich war noch nicht mal beim Udo-Musical.
Ja, das ist ja diese Gattung Musical, die nennt sich, glaube ich, Jukebox-Musical, wo man sagt, wir machen jetzt ein Musical, nur Stücke von ABBA, Mamma Mia, nur Stücke von Udo Lindenberg. Wie heißt denn das? Hinterm Horizont.
Hinterm Horizont, genau.
Oder We Will Rock You, das Queen-Musical.
Gibt es alles, ne? Krass.
Das gibt es alles, aber das Musical eigentlich ist ja eine Form, wo auch einfach eine Geschichte auf der Bühne erzählt wird, mit Singen, so wie in der Operette. Singen, sprechen, tanzen.
Ja.
Und interessant ist tatsächlich, das Musical in Deutschland hat ja so ein bisschen einen schlechten Ruf, was, glaube ich, auch daran liegt, dass es so eine sehr verkünstelte Form des Singens gibt.
Ja.
Also ich glaube, in der Geschichte des deutschen Musicals ist das so eins der ersten Musicals, die in Deutschland lief. Das war damals im Ruhrpott irgendwo Starlight Express.
Mhm.
Und da gab es...
Das ist mit den Rollschuhen, ne?
Das ist mit den Rollschuhen, genau. Eine singende Lokomotive, also beziehungsweise die einzelnen Waggons der Lokomotive, die haben immer eigene Lieder. Und man hatte aber zu der Zeit nicht wirklich deutschen Musical-Cast, also ausgebildete Musical-Darsteller in Deutschland. Weswegen man tatsächlich in erster Linie auf Amerikaner und Briten zurückgriff, die dann im Prinzip aber des Deutschen nicht mächtig waren und dann das eher von phonetisch gesungen haben. Wird es um McDunkel? Wird das um mich still? Höre ich die Sterne funkeln? Starlight Express. Das ist natürlich so ein bisschen merkwürdig. Nur ich hatte irgendwann mal ein Aha-Erlebnis, als ich in New York war und da am Broadway ein Musical sah und merkte, ach krass, die singen ja ganz normal.
Also normal Englisch.
Normal Englisch.
Ohne deutschen Akzent.
Ja, das, genau. Und auch ohne das Starlight Express.
Also, die haben gar nicht das Froschige.
Das Froschige. Ich glaube, es nennt sich Belting. Diese Technik, das ist so eine Art Mischstimme. So eine hochgedrückte Bruststimme mit so Kopfanteilen, die dann dazu führt.
Lernt man das an der Musicalschule?
Ich glaube, das lernt man an der Musicalschule.
Und wozu dient das?
Es ist irgendwie eine Ästhetik, die sich verselbstständigt hat, glaube ich. Wobei natürlich auch im Musical, das darf man auch nicht unterschätzen, dieses Disney-hafte Singen.
Ja.
Let it go, let it go. Also so, dass man so wie eine kleine Prinzessin singt. So diese Kindlichkeit in der Stimme. Hörst du mich? Wir nehmen auf. Der Podcast läuft. Wir machen einen drauf in London. Also dieses, also das ist ja so eine bestimmte, weißt du? So ein bestimmter Sound in der Stimme. Und das hast du natürlich auch im Englischen. Aber ich, wie gesagt, ich habe auch schon Musicals gesehen, da wird einfach ganz normal gesungen. Lange Rede, keinen Sinn. Mir fiel dann später auf, scheiße, wir sind in London, wir hätten einfach in die West End gehen können. Da laufen nämlich 20 Musicals gleichzeitig und es gibt immer so einen Last-Minute-Ticket-Counter, wo man dann noch so Rabattkarten kriegt. Egal, ist mir zu spät aufgefallen, deswegen waren wir im Café Otto.
Ja, genau.
Erzähl doch mal, was das ist.
Café Otto ist der örtliche Free-Jazz-Club, würde ich sagen. Den gibt es seit 2008. Ich dachte, den gibt es seit den 70ern, weil ich halt schon mehrere Aufnahmen irgendwie in der Hand hatte oder drüber gestolpert war, wo ich dachte, Mensch, das ist ja, muss ja ein alter Club sein, wie zum Beispiel das Sanra Orchestra hat, glaube ich, 5 Abende mal hier gastiert, hintereinander legendäre Aufnahmen gemacht. Peter Brötzmann natürlich, unser Experten, ja. hat hier aufgenommen. Da gibt es auch legendäre Aufnahmen, Paul Nietzsche Love, Thurston Moore.
Ja.
Und noch einige andere aus Recken aus dieser Szene natürlich.
Thurston Moore ist aber der eigentlich ja vor allem bekannt als der Gitarrist, einer der zwei Gitarristen von Sonic Youth.
Sonic Youth, ja, genau.
Also das ist im Bereich Noise und Experimental.
Genau, das was für die Noise-Boomer.
Ja.
Aber das findet da alles auch statt und genau, das also für mich klingt das alles schon wahnsinnig alt und deswegen dachte ich, gibt's diesen Laden schon so ewig? Stimmt gar nicht. Er ist, glaube ich, entsprungen aus einem Kollektiv und so, was schon länger aktiv ist, aber der Laden gibt es erst seit 2008, immerhin 2008.
Ja.
Er hätte beinahe zugemacht, letztes Jahr.
Ja.
Kein Geld.
Ja. Komisch.
Und dann ein privater Mäzen hat sich aber
bereit erklärt,
ja, Geld zu spenden und hat den Laden gerettet.
Ja, gut.
Super. Freuen wir uns. Her mit der Kohle. Das bräuchte das Pepe Guggenheim eigentlich auch nochmal.
Ja.
Vielleicht kann der Gleiche ja nochmal überlegen, ob der da auch mal ein bisschen Geld reinpumpt. Vielleicht hat er noch ein bisschen übrig.
Das ist aber durchaus, jetzt ohne aus dem Nähkästchen plaudern zu wollen, das ist durchaus auch gang und gäbe, ne? Wenn Musik so Kunst-Performance-Szene streift, dass da dann plötzlich ähnliche finanzielle Strukturen auftauchen wie in der bildenden Kunst, nämlich so eine Art Mäzentum.
Mhm.
Sonst eher selten.
Ja, das stimmt wohl, ja.
Ja. Ja. Achso, und natürlich ein Beispiel, was jeder kennt, ist aus Hamburg, die Jazz Hall, die Langner Jazz Hall.
Die Langner Jazz Hall, gutes Thema, denn wer war neulich in der Langner Jazz Hall zu Gast? Ich habe es doch angekündigt, im Kanzlerballett. Ich habe gesagt, Olaf Scholz wird jetzt öfter mal Zeit haben, in den Jazzclub zu gehen, wir werden ihn im Donau treffen. Falsch! Er geht natürlich nicht ins Donau, er geht natürlich in die Hansestadt Hamburg, der Hauptstadt des Verbrechens, in den Jazzclub, und zwar in den Jazzclub der Dr. Langner Stiftung, ist ja klar.
Ja.
Die Jazz Hall.
Ja, du dachtest ja eigentlich in Nika Jazz Club, oder ich dachte das, aber es ist dann doch die Jazz Hall geworden. Ja. Schön an der Alster.
Hat er sich Wladislav Sendecki angeguckt.
Genau.
Und Jürgen Spiegel, die im Duo dort gastiert haben. Und die haben auch ein Foto mit ihm gemacht. War interessant, weil sie haben dann noch so einen Arm um Olaf gelegt. Ja. Und Olaf hat aber so die Raute gemacht.
Das gegen natürlich das, gegen die beiden Hühnen sieht natürlich unser Kopfnusskanzler aus wie so ein kleiner Zaubertroll, dem man die Haare abgeschnitten hat.
Ja. Ja. Auf jeden Fall schön, dass er jetzt Zeit hat für den Jazz. Vielleicht kann er auch ein bisschen Geld locker machen. Also macht man, kann man ja so.
Ja.
Hat man ja wahrscheinlich noch Connection irgendwie.
Ja, möglicherweise.
Kulturbehörde oder so. Kann man.
Ja, dass mal so ehemalige Spitzenpolitiker so in die Kultur gehen, ist selten, oder? Könnte sich das ja etablieren.
Gehen in die Wirtschaft.
Die gehen lieber in die Wirtschaft.
Ja.
Vielleicht ist Sendecki lange Jahre der Pianist der NDR Big Band gewesen. Ich glaube, mittlerweile verrentet.
Echt?
Ja. Aber es gibt auch eine für Jaco Pastorius-Konnoisseure. Es gibt eine Live-Platte, die heißt nämlich Stuttgart-Aria, wo Jaco Pastorius auf Tour ist mit Birelli Langren, ein französischer Highspeed-Gitarrist, und Wladislav Sendecki am Keyboard.
Nicht schlecht. Oh, cool.
Ja. Krass. So war das damals. Also, aber Onkel Otto. Bist du da fertig
mit? Café Otto, nee, aber ist ja ein ganz interessanter Laden. Man muss erstmal sagen, der Laden war pickepacke voll. Es wurde sehr stickig und es waren irgendwie, da passen 200 Leute rein, die waren auch da, würde ich sagen. Ich habe mal versucht, so ein bisschen zu zählen. Das war ein riesiges Gewuse. Und zwei Bands davon fand ich tatsächlich auch nicht so gut, aber einen fand ich sehr, es haben drei gespielt. Ne? Ja. Und in der Mitte spielte jemand einfach nur auf einem Casio-Keyboard. Und da muss man wirklich sagen, der hat performt. Also mit so einem Orgelsound, immer dem gleichen Orgelsound. Und hatte, glaube ich, so 20-Minuten-Set gehabt.
Wenn überhaupt, ja.
Ja. War angezogen wie der dunkle Lord.
Ja, Lord Voldemort spielte wie Dark Helmut Zerlett.
Ja, das war wirklich unglaublich unterhaltsam und auch irgendwie spezielle Musik. Also, dann auch so auch interessant, dass sich Leute so hinsetzen und derartiges komponieren. Und da sind wir ja vielleicht so ein bisschen beim Thema, weil genau um diese Trennlinien geht es ja offensichtlich gerade in Deutschland, was ja für uns gerade wahnsinnig weit weg ist, muss man ja auch mal sagen. Deutschland. Germany. Was ist da eigentlich in Germany los? Die ganze, da wird debattiert über Hochkultur und über niedere Kultur, über E-Musik, über U-Musik, wer kriegt die Gelder, dies, das. Und wir waren gestern dann genauso im Laden, der ja in Deutschland eingeordnet werden würde unter Unterhaltung. Oder? Genau. Also in Deutschland, wo es ja diese Unterscheidung gibt, auch durch die GEMA natürlich weit immer noch mitgeprägt und den Diskurs über die I- und U-Musik, wäre ja so ein Laden wie den wir gestern aufgesucht haben und die Musik, die dort aufgeführt wird, wäre der U-Musik zugeordnet. Und trotzdem haben die Leute, die das performen und das wahrscheinlich auch veranstalten, da eigentlich eher einen hochkulturellen Habitus oder Anspruch an ihre Musik. Also ne, das ist der Casio-Keyboarder, der sieht sich, glaube ich, in erster Linie als Komponist. Und ich finde, da wird es irgendwie ganz interessant, da mal irgendwie eigentlich erstmal zu hinterfragen, weil diese Diskussion gibt es hier in England nicht, weil es diese Unterscheidung gar nicht gibt. Also bewegen wir uns gedanklich mal wieder zurück nach Deutschland. Wie wird man denn eigentlich E-Musiker?
Was ist denn ein E-Musiker? Kannst du das mal kurz nochmal erklären?
Ja, also, es gibt diese Unterteilung in Deutschland, fußt auf der Idee der Hochkultur und der Unterhaltungskultur. Das hat sich wohl irgendwie im Bürgertum des 19. Jahrhunderts so entwickelt und die GEMA hat das übernommen.
Was ist die GEMA?
Die GEMA,
dass das auch meine Mutter versteht.
Was ja, dann erklär du doch bitte kurz, was die GEMA
ist. Also die GEMA ist eine Gesellschaft, es ist keine staatliche Organisation oder sowas, sondern es ist quasi ein privates Unternehmen, kann man das sagen, wie eine Firma. Also es ist eine Gesellschaft.
Sowas wie ein Verein.
Ja, vielleicht eher wie ein Verein, genau. Und zwar die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Was die machen, ist erstmal natürlich wunderbar. Wunderbar finden wir das. Und zwar treibt die Geld ein, ja, wann immer zum Beispiel eine Schallplatte gepresst wird, ein Konzert aufgeführt wird, ja, Musik gesendet wird.
Genau.
Über Funk, Fernsehen, Internet.
Und verteilt das Geld an die jeweiligen Komponisten.
Genau, weil die sagt, Moment, wir sind ja die Urheber, wir haben uns das ja ausgedacht. Deswegen wollen wir, wann immer ihr das benutzt, abspielt, wollen wir Kohle sehen.
Ja.
Muss man sagen, früher gab es das quasi nicht. Gehen wir 200 Jahre zurück, sagen wir, du hast eine Oper geschrieben oder ein Musical, eine Operette.
Ja.
Dann hast du die geschrieben, dann waren möglicherweise, genau, dann war die in der Welt und dann hat die irgendjemand aufgeführt.
Genau.
Brilon im Sauerland und du hast keinen Cent gesehen.
Nee.
Das geht erstmal los natürlich mit den Musikverlagen. Dass man gesagt hat, okay, es gibt eine Note von deiner Operette, wie heißt die?
Die Lambert-Operette.
Die Lambert-Operette gibt es dann in Noten und dann würde zum Beispiel ein Verlag sagen, okay, ich druck die Noten für dich und je nachdem, wie oft wir die verkaufen, kriegst du Kohle.
Ja.
Das ist auch irgendwie verwandt der GEMA, ne? Also diese Musikverlage, die heute eigentlich ja auch noch existieren. Aber die sind im Ursprung eigentlich Notendruckverlage. Genau. Und jetzt kommt die GEMA ins Spiel und möchte Kohle haben, treibt die ein und verteilt die auf ihre Mitglieder.
Genau.
So, erst so weit, so gut. Erstmal ganz praktisch.
Genau. Die GEMA gründet sich wann? Nach dem Zweiten Weltkrieg?
Auch unter der
1933 als Stagma, 47 als GEMA. Aber es gab Vorläufer davon. Ja. Aber genau, die nach dem Zweiten Weltkrieg auch mit dann nochmal neu strukturiert und neu gegründet, dann heißt sie auch GEMA, ne?
Ja.
Von Richard Strauss auch, der ja auch die Reichskulturkammer im Zweiten Weltkrieg, also als sie gegründet wurde von Goebbels und Hitler, auch erst geführt hat für ein Jahr und dann rausgeschmissen wurde, weil irgendwie nicht Nazi genug war und dann ein gewisser Herr Rabe eingesetzt wurde. Aber jedenfalls.
Also Richard Strauss hat die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet? Ich glaube nicht. Richard Strauss.
Also so habe ich das gestern gehört. Das hat mir Moritz Eggert in diesem SWR-Podcast verraten. Ja, dass Richard Strauss damit vor. Also
ja, aber ich glaube nicht nach dem Zweiten Weltkrieg war da, weil da pfiff der, glaube ich, schon aus dem letzten Loch. Also Richard Strauss war wohl beteiligt bei der Stagma. Also ja, der GEMA-Vorläufer.
Okay, dann zitiert nach genau. Moritz Eggert.
Ist auch gar nicht,
aber
da müsst ihr wirklich nochmal bei Wikipedia nachlesen. Wie gesagt, diese Organisation gibt es in Vorläufern seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Dann nochmal so eine Zentralisierung durch die Nazis. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg ist es dann die GEMA
geworden. Genau. So, es gibt innerhalb dieser GEMA einen entscheidenden Unterschied in der Bewertung und auch in dem Schüttungsschlüssel, wenn man so will, der jeweiligen
Komposition. Also wer bekommt wie viel?
Wer bekommt wie viel der Komposition? Und zwar gibt es da die Unterscheidung zwischen E, ernster Musik, und U, Unterhaltungsmusik.
Ja.
Und genau, deswegen heißen die jeweiligen Komponisten entweder E-Komponisten oder U-Komponisten.
Ja.
Die müssen sich da leider so unterordnen. Man kann nicht wirklich darauf einwirken. Auf jeden Fall haben wir nichts dazu gefunden, wie man eigentlich, wenn man sich dazu zum Beispiel jetzt falsch behandelt fühlt als U-Komponist und da vielleicht mal die Sparte wechseln möchte, wie das eigentlich vonstatten gehen soll. Da lässt sich die GEMA auch nicht so gerne in die Karten gucken. Anhand dieser, jetzt, aber da möchte ich gar nicht so drauf eingehen. Erstmal nochmal die Frage, wie kommt es denn zu dieser Unterscheidung zwischen Hochkultur und Unterhaltungskultur? Also
der Ernste und Unterhaltungsmusik.
Ja.
Ja, also ich kann jetzt erstmal den initialen Impuls verstehen von der GEMA oder von den GEMA-Vorläufern. Dass man sagt, jetzt haben wir endlich hier diese Organisation, die sorgt dafür, dass hier unsere Opern und Symphonien und großen Werke, dass die endlich wirklich urheberrechtlich geschützt sind und die kann man jetzt auch nicht einfach aufführen und dann werden auch Tantiemen gezahlt. Plötzlich grätscht diese Unterhaltungsmusik da rein, die wahnsinnig viel produziert, schnell produziert, ein Schlager nach dem anderen, die auch viel präsenter ist. Die Leute lieben das, dass man dann sagt, Moment, 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 so war das ja gar nicht gedacht. Wir haben uns das ja, weil natürlich diese Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts fällt ja, oder dann so die 20er Jahre, ist ja die Zeit, wo sich dann auch die Schallplatte so richtig etabliert, ne? Und dann gibt es wahrscheinlich so einen Impuls, Moment, Moment, Moment. Wir wollten doch hier eigentlich absahen für unsere Sinfonien. Und jetzt kommen hier diese ganzen Schlagerplatten rein. Wir können das jetzt gar nicht alles gleich behandeln. Wieso kriegt denn jetzt die Sinfonie genauso viel Geld wie der kleine blöde Schlager oder sowas? Und dann hat man sich irgendwie überlegt, wie regeln wir das? Besetzungsgröße, Länge des Werkes, Aufführungsform, Aufführungsort. Und hat sich ein wahnsinnig kompliziertes System ausgedacht bei der GEMA, jetzt auch unabhängig von E und U, wo wird was wie lang aufgeführt, um Gelder zu verteilen. Was davon geblieben ist, ist etwas, was Richard Strauss, also auch mitführend, etabliert hat, nämlich das sogenannte ernste Drittel. Dass ein Drittel zumindest der GEMA-Gelder an sogenannte ernste Komponisten gehen müssen. Da liegt jetzt aber der Hase im Pfeffer, dass natürlich irgendjemand, also irgendeine Art von Beamter, Bonze, Minister, Funktionär, da entscheiden muss, institutionell, wer gehört jetzt eigentlich zu diesem ernsten Drittel.
Mhm. Genau. Ich möchte da kurz auch nochmal auf die Geschichte nochmal zurückkommen. Ja, also ich habe gestern mir diesen Podcast nochmal angehört. Ja.
Können wir sagen, ne? SWR?
SWR.
Kunst oder Kommerz oder so?
Ja, ich glaube, sehr guter Podcast, der das sehr gut aufdröselt.
Eine Diskussionsrunde.
Eine Diskussionsrunde mit Moritz Eggert, der ist, glaube ich, Vorsitzender der Deutschen Komponistenverband und so, ist natürlich Vertreter der E-Musik und möchte das am liebsten irgendwie schon erhalten, so als Raum für sperrige Musik, in der sperrige Musik quasi, die auch nicht marktkompatibel ist, auch irgendwie weiterhin besten gefördert wird und so einen gewissen Sonderstatus erhält. Und dann gibt es Markus S. Kleiner, Hörer unseres Podcasts, liebe Grüße. Vielleicht kann der uns dazu auch noch was erzählen in Bezug auf die Geschichte, weil der sagt, dass sich halt diese Unterteilung von E- und U-Musik, also von Unterhaltungskultur oder der Blick auf Kultur und wie er dann getrennt wird, eigentlich schon im Bürgertum des 19. Jahrhunderts so entwickelt, so als Abgrenzung hin zu der Kultur der Arbeiter. Dass man halt so das aufkommende, gehobene Bürgertum eigentlich sagt, so, ja, hallo, wir wollen eigentlich nicht das vergleichen müssen, das, was wir an Kultur geil finden, mit dem, was die Arbeiter so interessant finden. So. Und anhand dieser Unterscheidung entwickelt sich ja auch der Blick auf Kultur dann im 20. Jahrhundert und die GEMA oder die damalige Stagma ist total geprägt natürlich von diesem sich mittlerweile manifestierten Blick auf Kultur. Das ist schon sehr interessant, weil das, was ja passiert in den 20er Jahren und in den 30er Jahren in Deutschland, ist ja, dass die Unterhaltungskultur auf einmal auch wahnsinnig viel sehr gut ausgebildete Musiker vorzuweisen hat, die auf den Markt drängen, teilweise in den gleichen Häusern spielen und natürlich etwas marktrelevanter sind, einfach dadurch, dass die einen größeren Teil der Leute irgendwie gerade interessiert. Es hat ja auch die ganze Tanzmusik hängt da dran und so. Und dann wird ja auch von Seiten der Hochkultur sehr schnell anhand dieser Linien eigentlich agitiert, mit Blick dann auch auf die Nationalsozialisten, die das dann ja auch zu nutzen wissen, zu sagen, ja, die Unterhaltungskünstler sind halt eigentlich vor allem, ne, das waren ja viele jüdische Komponisten, die das geprägt haben, und der die Jazzmusik war natürlich von amerikanischer Kultur geprägt und vor allem von Schwarzen irgendwie halt dann sozusagen in unser Land nach Deutschland, wie sagt man, keine Ahnung, also da wurden auf jeden Fall die absurdesten Begriffe benutzt, so, um das halt abzuwerten. Und da muss man ja sagen, dass diese Trennlinien letztlich dazu benutzt wurden, dann ab 33 die Musik zu diskreditieren und unliebsame Komponisten auch loszuwerden und nicht und denen das Auftrittsverbote zu erteilen und so weiter. So. Ich finde, diesen Blick auf diese Geschichte, den sollte man da irgendwie nicht vernachlässigen, wenn man jetzt irgendwie darüber spricht, weil ich habe das Gefühl, das wird eben gar nicht so mit in den Blick genommen, weil es ist ja schon so, dass diese Unterscheidung nur in Deutschland und in Österreich eine Rolle spielt. Und da sollte man sich ja eigentlich mal fragen, warum eigentlich.
Ja, ich weiß nicht, da bin ich natürlich auch gerne dabei. Das ist natürlich auch so ein rhetorischer Twist, weil man dadurch natürlich durch die Blume sagen kann, wenn ihr für E und U seid, dann seid ihr eigentlich Nazis. Das finde ich auch ganz elegant.
So ist es ja gemeint, ne?
Ich probiere das nochmal.
Also Entschuldigung, ich will jetzt nicht alle Leute als Nazis bezeichnen, die irgendwie Vertreter, also die jetzt die E-Musik verteidigen wollen. Ich möchte nur, dass man halt darauf mal hinweist, dass das ja auch immer einen bestimmten Zweck gedient hat, andere Musiken zu diskreditieren und weniger wertig einzuordnen und so. Also ja. Das ist ja, das war halt, dass diese Trennlinien immer noch bestehen und dass ja anhand dieser Trennlinien nach wie vor auch Kulturförderung unterschiedlich gewichtet wird. So. Also das ist ja ein Ding. So, das muss man ja sagen. Also da befinden wir uns ja, was den Blick auf Kultur angeht, immer noch heute, wenn wir uns die Kulturförderung ansehen, ja eigentlich immer noch in so einem wirklich in die Jahre gekommenen Bild. Also oder Blick
auf Kultur. Ja, ich meine, das ist natürlich was wir auch wirklich schon oft besprochen haben, wo ihr jetzt mittlerweile auch so einen kleinen Überblick haben könntet, wie da so ein bisschen die Verhältnisse sind und auch die Haltung. Es gibt in der gesamten deutschen Kultur geförderte und nicht geförderte, und die hochgradig geförderte sind die Orchester, die Staats- und Stadttheater und eher nicht, was weiß ich jetzt, modernere Form der Subkultur oder sowas. Kleine Clubs oder Jazzreihen, wir sind ein Jazz-Podcast, ne? Da ist es eher dann mau mit der Förderung. Es hat sich stark verändert in Deutschland, auch also jetzt zu unserer Lebzeit, ne, sowas wie die Initiative Musik, die viel Popmusik fördert, auch Jazz fördert, glaube ich, ne?
Initiative Musik kann man
ja, sich ja, auch können, ja, ja, ja. Und verschiedene andere Fördermittel, also das ist jetzt zu meiner Lebzeit eher mehr geworden, was diesen außerklassischen Bereich oder außer ernsten Bereich angeht, aber ja, der ist natürlich irgendwie immer noch da und deswegen führen wir jetzt auch gerade, wo diese Debatte ist, sehr aktuell jetzt gerade die Debatte darüber, in der GEMA schaffen wir E und U ab.
Ja, genau.
Jetzt stellt euch bitte so einen kleinen Tusch vor. So einen Paukenschlag. Genau. Das ist nämlich aktuell etwas, was
besprochen wird,
genau. Schöne Grüße an Nina Graf. Ich weiß das auch nur, weil sie das gepostet und kommentiert hatte bei Facebook.
Da
bleib ich im Diskurs. Okay. Wenn ich Facebook benutze. Sonst wäre das auch tatsächlich an mir vorbeigegangen.
Ja.
Genau. Und jetzt ist quasi die Kampfzone ist eröffnet. Was ist eigentlich E und was ist U? Und brauchen wir diese Kategorien? Wieso könnten wir diese Kategorien brauchen?
Naja, also der Vorsitzende des Deutschen Komponistenverband, Moritz Eggert, meint, dass er das bräuchte oder dass die E-Musik eigentlich ein Raum ist, in der halt Musik, die sperrig ist, aber die eine hohe Schöpfungshöhe vorweisen kann, unabhängig von Marktrelevanz agieren kann und dass das etwas ist, was gefördert werden müsse. So, das ist ja auch ein Argument, was ich nachvollziehen kann, nur gilt das natürlich für einiges an Musik, die der U-Musik zugeordnet wird in gleicher Weise und die haben nicht sowas vorzuweisen wie einen geschützten Raum wie die E-Musik und die kommen da auch nicht ohne weiteres rein. Und wir kennen ja nun, wir haben uns ein bisschen umgehört in unserem Bekanntenkreis und wir haben da wirklich absurde Geschichten gehört in Bezug auf die Zuordnung. Also, wie man E-Musiker werden kann, obwohl man eventuell in der gleichen Szene stattfindet wie U-Musiker. So, da gibt es wirklich absurdeste Beispiele und daran lässt sich auch eine gewisse Willkür erkennen, die offensichtlich an Kommissionen dranhängen, die halt darüber entscheiden, wer jetzt hier wem eigentlich zugeordnet wird oder welcher Sparte zugeordnet wird und wer nicht. Wenn man das so durchforstet, dann muss man ja doch irgendwie erkennen, ja, da muss offensichtlich wirklich drüber geredet werden, denn diese Parameter sind nicht so gottgegeben, wie es immer behauptet wird. Und da, finde ich, tut sich dann der Herr Eggert auch wirklich wahnsinnig schwer, einfach mal auszumachen, ja, was ist denn nun genau diese Schöpfungshöhe? Die scheint ja einfach vorausgesetzt zu sein. Also so von wegen, also ich habe Komposition studiert, deswegen ist mein Werk mehr wert und es ist doch vollkommen klar, dass ich dann da schon mal dazugehöre. Ich weiß nicht, du hattest da auch irgendwie so einen Artikel von N.J. Schneider, glaube ich, irgendwie gelesen, wo er als Gegenthese einfach mal behauptet, es ist wahnsinnig leicht, etwas darzustellen, was komplex wirkt. Also du kannst da also sozusagen das System ja relativ leicht hacken. Oder du könntest ja dir ein Streichquartett von der AI schreiben lassen und es einreichen, ja, oder sowas. Ne?
Ja. Also natürlich, also ich sage mal, bestimmte Kompositionstechniken, die so als unter ernster Musik subsumiert werden, also bestimmt, ich spreche jetzt über bestimmte Musiken des 20. Jahrhunderts, da gibt es, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, die allseits beliebte Zwölftonreihe und andere Techniken,
ja,
modale Techniken, Cluster, Parallele, Verschiebung, Bewegung, keine Ahnung, die Hauersche Tropentechnik, Messiaen, Skalen, die mich sehr beschäftigen gerade. Es ist nicht unbedingt so, dass es wirklich komplizierter ist, ein modernes, ernstes, atonales Werk zu schaffen, als jetzt zum Beispiel ein sehr gutes Unterhaltungswerk, sage ich mal, weil eine Ästhetik der Moderne herzustellen, jetzt kompositorisch nicht so wahnsinnig, ist nicht so schwierig.
Nee, das ist möglich.
Also darum geht es ja, also da verteidigen sich bestimmte Leute. So, und da, ich möchte jetzt auch nicht Leute diskreditieren, die sich da ihr Leben lang beschäftigen mit atonaler Musik. Wie gesagt, ich sage nur, es ist sehr leicht möglich, den Effekt herzustellen. Den Klangeffekt. So, jetzt müssen wir mal nochmal über die GEMA reden. Kritik an der GEMA ist ja immer seit jeher super bürokratisch, super intransparent.
Mhm.
Die GEMA hat ein wirklich kompliziertes Schlüsselpunkte-System, hat drei verschiedene Arten der Mitgliedschaften, die sich ändern. Und dann gibt es wirklich recht komplexe Aufschlüsselungen, was wann wo gespielt wird, in welchem Rahmen. Und daraus ergibt sich dann die Höhe deiner GEMA-Auszahlung. So, jetzt bei dieser Grundunterscheidung E-Musiker und U-Musiker ist es so, dass Leute, die bei der GEMA als E-Musiker gelistet sind, im Schnitt sowas wie das Achtfache der Ausschüttung bekommen für eine Aufführung. Wenn du jetzt 1 Euro kriegst, kriegt der E-Musiker 8 Euro.
Genau.
Jetzt müsste man ja denken, ja, dann könnte man ja ein Stück als E-Musik anmelden, auch wenn man sonst U-Musik macht, weil es in einem ernsten Rahmen ist, weil man jetzt was ein Symphoniekonzert schreibt.
Ja.
Das habe ich so verstanden, dass das nicht möglich ist. Du bist entweder U-Musiker oder E-Musiker.
Das verstehe ich auch
so. Genau. Also das habe ich so verstanden. Also bitte klärt uns auf.
Aber genau, es ist halt die Frage, ob ein E-Musiker, der Filmmusik schreibt, bekommt er dann das Siebenfache, wenn die E-Musik im Tatort läuft?
Ja,
oder bekommt er, das würde mich auch nochmal interessieren.
Nee, ja, also, ich glaube, es ist, also Markus S. Kleiner, bitte hilf uns. Also das soll jetzt vielleicht auch nur die Teaser-Folge werden, vielleicht nochmal zu einer tiefen Beschäftigung, weil wir auch, genau, wir verstehen manche Sachen nicht. Das ist aber, muss man sagen, auch im Wesen der GEMA.
Ja, genau.
Man sehr viele Sachen nicht versteht, weil ich habe wirklich sehr lange im Online-Portal der GEMA in allen FAQs und mit verschiedenen Suchmaschinen versucht herauszufinden, wie werde ich denn E-Musiker? Und da gibt es nicht so richtige Parameter, sondern wird eigentlich auf eine Telefonnummer verwiesen.
Ja.
Das heißt, es ist auch so ein bisschen im Sinn der Sache, dass wir hier möglicherweise Fehlinformationen über die GEMA verbreiten in diesem Medium, weil es auch sehr undurchsichtig ist.
Genau, also die GEMA kann sich ja gerne melden und das richtigstellen.
Genau.
Sie macht es einem wirklich nicht leicht, derartige Dinge herauszufinden. Genau. Das muss man wirklich sagen. Und das scheint dann auch irgendwie dann so gewollt.
Genau. Ja. Diese übrigens, also das Geld, was insgesamt vom kompletten GEMA-Aufkommen an die E-Musiker ausgezahlt wird, ist ein relativ kleiner Teil.
Ja, das muss man sagen. Ja, also das zur Verteidigung. Es gibt relativ wenig E-Musiker, die von ihren Ausschüttungen leben können. Also Moritz Eggert meinte, das gibt in Deutschland vielleicht so 20, 30 Leute so.
Was ich auch schon.
Und was unter
und 20 zu viel.
Aber unter U-Musikern muss man ja schon sagen, gibt es so einige mehr.
Ja, also es ist wohl auch wirklich jetzt so, dass da ein relativ kleiner Teil aufgebracht wird, nur...
Was aber auch natürlich mit den Aufführungspraxen zu tun hat, denn wenn in den Konzerthäusern was gespielt wird, wird was gespielt? Die großen Bs. Genau. So in den seltensten Fällen halt neue Musik, also neue Komponisten. Die haben es schon auch nicht leicht, irgendwie Aufführungsmöglichkeiten zu finden. Das muss man ja zu deren Verteidigung auch wirklich sagen.
Es ist, und es ist natürlich auch so, dass jetzt die GEMA, wenn wir jetzt darüber über Förderung reden, diese Förderung, die die GEMA macht, für ihre E-Musiker.
Ja.
Das ist ja auch quasi, die GEMA ist ja ein Verein, der nur Autoren, also Textdichtern und Komponisten zugutekommt.
Ja.
Also das heißt, das geht immer nur über den Weg an die Leute, die da eine bestimmte Musik geschrieben haben. Das heißt, was weiß ich, die Mitmusiker eines atonalen Werkes haben da nichts von. Meinetwegen, es gibt auch Musikformen, wahrscheinlich auch ernste Musikformen, was weiß ich, Kollektivimprovisation oder was, die jetzt auch gar nicht so leicht anmeldbar sind.
Mhm.
Da müsste man dann quasi bei jeder Aufführung wieder Improvisation Nummer 3 anmelden oder sowas, um dann...
Also wir haben ja, ich habe ja von solchen Fällen gehört.
Ja, genau, naja. Darüber wollen wir sprechen. Aber also, da liegt so ein bisschen aber der Fehler auch im System und wir sind jetzt, wir können jetzt auch nicht von der GEMA erwarten, dass die irgendwie alles in allen ganzheitlich fördern kann. Nur, genau, es gibt halt diesen Fall, es scheint so zu sein, ich bin als E-Musiker gelistet, ab da wird alle meine Musik E-mäßig bezahlt. Und man hat so eine Art, es gibt so eine Art Zweiklassensystem innerhalb der GEMA. So, wir hatten aber doch auch jetzt irgendwie, wurde uns kolportiert, dass, wenn man jetzt E-Musiker ist, dass man wohl ab und zu auch mal so einen Anruf kriegt von einem GEMA-Mitglied, das dann sagt, dass dann so über musikalische, über Takte diskutieren möchte. Das
war
so ein bisschen eine Anekdote, die rum...
Genau, ja, also dass jemand, der seine Werke als E angemeldet hat, dann tatsächlich auch von jemandem aus der bewertenden Kommission angerufen wurde und gesagt, was ist denn hier in Takt 45 los? Wie ist diese Modulation zu verstehen und so? Ja. Also das ist dann schon passiert, so als wahrscheinlich selbstwahrende Maßnahme, um sich selbst zu sagen, ja, guck mal, wir gucken wirklich genau hin. Allerdings ist auch dieses System hackbar. Sonst muss ich ja wirklich sagen, man muss halt nur die richtigen Begriffe dann nutzen und sagen, ja, da beziehe ich mich in dem Takt auf.
Ja.
Modulationstechniken von Schönberg 1929 oder was weiß ich, keine Ahnung. Der also das ist ja alles möglich so. Ne? Also man muss halt nur den richtigen Habitus mitbringen. Wir haben auch von Fällen gehört, wo die GEMA total hilflos war in der Ansage, weil wollte jemand Konzerte organisieren für frei improvisierte Contemporary Music und so in Berlin und wollte das anmelden und er wurde gefragt, ist das denn jetzt E- oder U-Musik von der GEMA? Und er so, ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Was würden Sie denn sagen? Und sie, ja, das müssen Sie doch wissen. Wie soll ich das wissen? Also, das ist halt, sind so junge Komponisten. Ja, machen die E- oder U-Musik? Das weiß ich nicht. Was würden Sie denn, wie würden Sie denn solche Musik nennen? Ja, ist das jetzt irgendwie so Kirchenmusik oder Klassik? Mhm. Also, die wissen halt selber nicht genau Bescheid. So, das muss man auch sagen, dass es dann ja offensichtlich auch da in der Bewertung wahnsinnig schwer ist. Und was ich mir vorstellen kann und was ich auch schon gehört habe, ist, dass die natürlich, wenn du halt jetzt den Anspruch erhebst, als E-Musiker eingeordnet zu werden, dass die gucken, was hast du eigentlich vorher so gemacht. Und wenn du da aufgetaucht bist in einem vielleicht jazzmusikalischen Bereich oder einem popkulturellen Bereich, dann sind deine Chancen extrem schlecht, da die Sparte zu wechseln. Während wenn du halt einfach vorher nur aufgetaucht, also als Student als Kompositionsstudent irgendeiner Hochschule bisher in Erscheinung getreten bist, dann hast du ja ganz gute Karten. Aber natürlich, du musst Noten einreichen und solche Sachen.
Ja,
genau. Das ist ja nicht, kein Ding der Unmöglichkeit. Das können alle.
Ja. Also falls jemand von euch E-Musiker ist bei der GEMA, bitte, bitte, bitte mal sich melden, auch gern anonymisiert oder mal am liebsten natürlich eine Sprachnachricht aufnehmen. Wie bist du E-Musiker geworden? Wie war das alles so? Kriegst du auch Anrufe? Bitte einmal an uns Infos. Ich hoffe, dass wir da irgendwie einen Maulwurf kriegen, der uns da mal was erzählen kann.
Wie gesagt, also wir sollen auch keine Namen nennen, weil es teilweise den Protagonisten auch peinlich ist, dass sie halt mit anderen Leuten zusammenspielen, die in dieser Sparte nicht drin sind, obwohl sie wirklich einfach die gleichen Bands haben, die gleiche Musik machen und. Und das finde ich gerade in Bezug auf Jazzmusik ist das natürlich irgendwie wahnsinnig interessant oder auf frei improvisierte Musik so, weil das dann doch irgendwie ja so nah miteinander verzahnt ist und die Musik natürlich auch den Anspruch erhebt einer hohen Schöpfungshöhe. Ne?
Ja, das ist eigentlich eine Debatte, die möchte ich eigentlich gar nicht führen. Die finde ich auch absolut nicht zielführend. Wenn es so ein bisschen, das bemerke ich jetzt in diesem Diskurs, dass es so in die Richtung geht, ey, da sind bestimmte Leute E-Musiker, ich bin jetzt, was weiß ich, auch Jazzmusiker, ich möchte auch E-Musiker werden.
Ich sag ja nur, dass es das gibt.
Ich weiß nicht, nee, ich sag nur, aber ich merke, dass das so ein bisschen in der Luft hängt, jetzt gerade dieser Diskurs, dass bestimmte andere Musikformen gerne auch E wären.
Also das ist ja klar, dass wenn irgendwo mehr ausgeteilt wird, dass Leute versuchen, das System zu hacken und auch mehr haben wollen vom Kuchen. Das ist ja klar.
Und da möchte ich mal zur Reflexion mahnen, weil ich das den falschen Ansatz finde. Weil wo immer quasi Musik unterteilt wird in Kategorien von Schöpfungshöhe, Komplexität, ernst, unterhaltend, unterhaltend schlecht, ernst, gut. Also es gibt auch unterhaltende Klassik und sehr ernste Unterhaltungsmusik, die ich gar nicht unterhaltsam finde.
Ja.
Das sind einfach, glaube ich, Kategorien, die in dieser Zeit mit fortgeschrittener Musikgeschichte und Evolution nicht mehr unbedingt tragbar sind. Sodass ich mich so ein bisschen frage, was würden wir uns denn vielleicht von der GEMA wünschen? Was vielleicht mal jenseits von diesen Kategorien wäre?
Ja, die GEMA macht jetzt den Vorschlag, das nicht an den Aufführungsorten, glaube ich, zu bemessen. Habe ich das richtig verstanden?
Nee, hast du nicht richtig verstanden.
Ich, also
ist gerade
an, ja, den, meine ich ja, gerade an den Aufführungsorten. Also nicht mehr an der Schöpfungshöhe, an der sogenannten, weil die so schwer zu definieren ist, sondern an den Aufführungsorten. Aber genau, ist dann, wenn irgendwie wenn Helene Fischer in der Elbphilharmonie spielt, ist sie dann automatisch E-Musik? So, solche Fragen werden dann wahrscheinlich auf den Tisch kommen.
Ja, du benutzt ja immer noch dieses Wort E-Musik.
Ich möchte
mal nur mal ein Gedankenexperiment machen. Ja. Weil die GEMA hat ja verschiedene Schlüssel. Gibt den Schlüssel Bühnenmusik, Konzert, Tanzveranstaltung. Keine Ahnung. Und da wird immer überall anders abgerechnet. Mhm. Weil die GEMA halt schon sagt, wir haben verschiedene Kontexte, in denen Musik gespielt wird. Und das finde ich auch nachvollziehbar. Dass wir jetzt quasi eine Hintergrundband auf dem Stadtfest spielt und dazu, was weiß ich, gefeiert wird und keine Ahnung, doch, also wenn die Musik nicht im Vordergrund steht, wie jetzt zum Beispiel bei einem Konzert, wo die Leute still sitzen und zuhören, verstehe ich, dass man zum Beispiel sagt, Moment, eine Musik, die jetzt in diesem Konzert, wo alle zuhören, gespielt wird, wird vielleicht höher bewertet.
Ja.
Deswegen finde ich das erstmal total richtig, den Gedanken, ich koppel eine Förderung an den Aufführungsort. Ich zahle mehr aus.
Ja.
Ja, also das ist ja erstmal kein doofer Gedanke.
Ja.
Genau, die GEMA nennt das wie KUK.
Ja, ich glaube, da von dem Begriff nehmen sie, glaube ich, wieder Abstand, weil der ja auch negativ.
Wieso?
Das sieht so nach Kuckucksklan
aus, glaube ich. Ja, also gerne, ich habe es jetzt leider hier keine. Wir machen das jetzt hier gerade händisch ohne Recherche Medien.
Aber das war so ein Begriff, der erstmal rumgeisterte. Ich glaube, der wird sich nicht durchsetzen.
Keine Ahnung, ich finde das jetzt aber erstmal gar nicht so einen blöden Gedanken, dass man sagt, also dass man halt sagt, ja, genau, also das war ja auch was, worüber wir sprachen. Der französische Komponist Erik Satie, auch ein Pionier deiner Zunft, der Neoklassik, hat eigentlich ein Smash, das ist die Gymnopädie Nummer 1.
Mhm.
Erik Satie würde man wahrscheinlich der Ernstmusik zurechnen, oder? Weil er ein ernster Komponist ist.
Ja, ziemlich sicher.
Genau.
Also heutzutage schon, wobei der ja auch ziemlich einstecken musste. Weil er so
war auch so ein bisschen protestgetrieben, auch eher, glaube ich, auch nicht so ausgebildet wie andere Kollegen zu der Zeit. Genau, aber trotzdem erstmal E-Musik, Satie. Mhm. Lief jetzt lange Jahre in der Werbung der Hamburg-Mannheimer.
Ja.
Das ist ja genau so ein Widerspruch, der Fels in der Brandung.
Der Fels in der Brandung.
Und das ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, wo man sehen kann, nee, wir können ja nicht sagen, nur weil der E-Musik ist, kriegt der immer E-Musik ausgezahlt, weil natürlich wir da eher, also unterhaltend ist ja fast noch ein zu nettes Wort.
Genau, die Funktion Werbung. Dieser Musik ist ja die gleiche wie eines jeden anderen Werbemusikkomponisten oder Popkomponisten, deren Musik ja in so einem Zusammenhang auch genutzt werden könnte. Und warum sollte dann Erik Satie das Achtfache bekommen als, was weiß ich, Dieter Bohlen?
Genau, richtig. Also genau deswegen finde ich den Gedanken erstmal total richtig. Ja. Und deswegen finde ich auch den Gedanken richtig, wenn Helene Fischer in der Elbphilharmonie spielt oder an einem bestimmten Ort spielt, im Donau, dass das vielleicht anders bewertet wird, als wenn sie auf dem Hafengeburtstag spielt.
Ja.
Das finde ich völlig okay.
Als sozusagen Faktor Zuhörer.
Ja,
worum geht es? Aufmerksamkeit.
Worum geht es denn? Also, du siehst das vielleicht nicht so klar wie ich, aber ich bin mir relativ sicher, ich möchte eigentlich nicht irgendwas Musikimmanentes, also irgendwas Inhaltliches nutzen, um die Musik zu bewerten. Was ist das für Musik? Finde ich keine gute Kategorie.
Nee, ist keine gute Kategorie und außerdem führt das automatisch zu Neiddebatten. Ganz egal, ja, an welchen Trennlinien man sich da letztlich orientiert oder wie man sie reformiert oder so. Sobald es natürlich diese musikalischen Trennlinien gibt und die Bewertung der Schöpfungshöhe, die da irgendwelche Töpfe unterschiedlich füllt oder nicht, ist ja klar, dass halt Leute sich ungerecht behandelt fühlen. So, da kommen wir, glaube ich, tatsächlich nicht weiter.
Ja, und also ich habe auch das Gefühl, und da, wenn wir jetzt wieder zu dieser zu dem Musical-Thema kommen, mit dem wir anfangen,
ja,
ich merke trotzdem, dass bei uns, auch bei uns als Nazi-Enkel-Generation, immer noch dieses Distinktionsgehabe um unterhaltend und ernst immer noch aus jeder Pore trieft.
Ja.
Dass Leute sagen, nee, das ist doch Schrott, das ist gut, das ist hoch, das ist wertvoll, das, ja, nicht. Und ich bin der Meinung, diese Debatten, wo irgendwelche Stellvertreter entscheiden, was irgendwie Schöpfungshöhe hat, was Hochkultur ist, was besser ist, ja, komplexer, wertvoller, führen in den Abgrund.
Ja, führen ins Nichts.
Ja.
Ja.
Und das, also ich.
Oder halt zu so einer, ne, eigentlich dann administrativen Oligarchie.
Also ja, genau, natürlich. Ja, das ist ja dann das, was ich meine, dass irgendwelche Bonzen, ob jetzt bei der GEMA oder in irgendwelchen. Es gibt
Kulturförderungsausschüssen,
ja, oder genau, nicht. Also das, ja, deswegen möchte ich nochmal zu einer Idee kommen, was die GEMA natürlich tun könnte. Mit meinem naiven Kinderblick auf die GEMA, was ich auch an anderer Stelle sehr oft sage über Kulturförderung, nämlich Spielstättenförderung.
Ja.
Die GEMA ist ja seit jeher zum Beispiel in der Kritik sehr, sehr intransparent und rigoros zu sein, GEMA-Einnahmen einzutreiben bei Leuten, die Musik aufhören. Da hatten wir zum Beispiel mal vor vielen, vielen Folgen das Beispiel mit dem Kindergarten.
Ja.
Dass GEMA zahlen sollte. Also es war auch ein
bisschen. Ja, oder Arztpraxen.
Es war auch so ein bisschen hochgepusht, aber genau. Also die GEMA ist immer ganz schnell dabei, irgendwo die Hand aufzumachen. Und wie sich rausstellt, werden da halt auch irgendwelche Mauscheleien gemacht.
Ja, also da haben wir auch davon gehört, dass diese Summen, die teilweise erstmal aufgerufen werden, bei Veranstaltungsorten zum Beispiel, dass die verhandelbar sind. Offenbar ist es
so. Ja, es scheint auch ein bisschen so zu sein wie auf dem Viehmarkt. Ja. Das wurde uns jetzt auch so kolportiert von jemand, der da in der Veranstaltungsszene ist, dass es dann heißt, ja, wie viele Plätze habt ihr denn? Wollen wir mal sagen 30? Ja, lieber 20, ja, 25, da wird sich so in der Mitte getroffen. Also das, es wird auch das wird einzeln verhandelt. Warum nicht? Also dann kann, also wenn diese bürokratische Manpower, Arbeitskraft da bei der GEMA vorhanden ist, dann kann man da, glaube ich, sich auch an anderer Stelle mal überlegen, wo man Vergünstigung macht, wo man irgendwas unterstützt. Mhm. Man könnte auch Leute unterstützen, Komponisten, die viel spielen, aber immer in kleinen Läden. Keine Ahnung,
ja,
weiß es nicht. Aber also die GEMA ist hackbar. Ne? Ich erinnere nochmal an Folge 8 der GEMA-Betrüger oder sowas. Also es ist ja alles.
Genau, das System ist, glaube ich, so überwunden. Aber damals gab es auch, es gab immer wieder Leute, die daran interessiert waren, das GEMA-System zu hacken.
Ja.
Genau, das damals die GEMA-Betrüger, die halt alle Kreise quasi bespielten mit irgendwelchen E-Pianos in irgendwelchen Spätzle-Läden in Deutschland und dann eine extra Pauschale abgreifen konnten, die dann teilweise ganze Verlage finanzierten. So, das gibt's, glaube ich, jetzt nicht mehr so. Aber tatsächlich, genau, es gibt halt natürlich ab dem Zeitpunkt, wo ein System auferlegt wird, das für die derartige Unterschiede sorgt, gibt es immer Leute, die versuchen werden, dieses System zu hacken. So, ist ja klar.
Ja, ja, genau. Da könnte sich die GEMA ja auch was überlegen. Ich habe nämlich auch nochmal, weil jetzt die GEMA auch sehr viel drüber schrieb im Zusammenhang mit dieser E&U-Reform, nämlich über Förderung.
Mhm.
Wir fördern, wir haben uns, wir als GEMA, uns als GEMA ist wichtig, dass wir Kultur fördern und so. Und ich habe immer auch dann wieder so geforscht und gelesen, was meinen die jetzt mit Förderung? Was meint die eigentlich mit Förderung? Baut die GEMA jetzt Proberäume? Vermietet die GEMA jetzt Tourbusse oder was? Damit ist eigentlich tatsächlich gemeint, die GEMA hat sowas wie eine Rente für ihre ordentlichen Mitglieder, und die hat so bestimmte soziale Unterstützung und extra Geld für Leute, die da viel bekommen. Da gibt's dann noch so extra Töpfe, die ausgeschüttet werden an die Mitglieder, die da ein bisschen potenter sind. Und speziell dass E-Musik besser bezahlt wird. Das versteht bei meinem jetzigen Recherchestand die GEMA unter Förderung.
Ja.
Halt bestimmt Leuten mehr Geld zu zahlen und dann noch sowas wie, Alterssicherung, genau. Also Förderung meint nicht Clubförderung oder sowas, was wir so als Förderung
Was wir ja dringend bräuchten, zum Beispiel, ich glaube, der Applaus Award wird gestrichen oder so, das habe ich gehört. Also für kleine Spielstätten wahnsinnig wichtig ist. Und genau, also im Bereich der, ich sage es nochmal, weil ich es wichtig finde, im Bereich der sogenannten Unterhaltungskomposition und Kultur, also das, was die GEMA als solche ansieht, dort gibt es wahnsinnig viele Spielstätten, die überhaupt nicht auf Kommerz ausgerichtet sind. Und die unbedingt Förderung bräuchten, damit sie bestehen können und die auch nachweisen können, dass es ein großes Interesse gibt. Zum Beispiel, wir waren gestern auch in so einem Laden. Also es ist ja nicht so, dass das Special Interest ist. So, da kommen ja tatsächlich Leute hin und trotzdem können die nur eigentlich durch Förderung bestehen. Das ist genauso wie, also gleiche Argumentation, die Klassiker ja an den Tag legen. So, die Klassik und Orchester und Streichquartette und so, die können ja nur bestehen, weil halt die Sitze mit einem bestimmten Betrag gefördert werden. Ich glaube, bei Theatern ist es ja auch so, teilweise 300 Euro pro Sitz oder so, ne?
Also Theater spielen nur einen kleinen Teil von dem ein, was sie ausgeben.
Genau. Und das immer mit der Begründung, ja, sonst würde es das ja alles gar nicht geben. Und sie können ja trotzdem vorweisen, dass das Publikum das haben will. Stimmt alles. Alles richtig. Nur man muss halt wirklich nochmal darauf hinweisen, dass es das in dieser Sparte U-Musik, die es ja nach wie vor leider gibt, leider genauso gibt. So. Mhm. Und da kommt die Förderung wirklich natürlich deutlich zu kurz und denen hilft es auch nicht irgendwie, dass man sagen kann, ja, wenn ihr 30.000 Euro in 5 Jahren verdient mit der GEMA, dann werdet ihr ordentliches Mitglied, dann könnt ihr irgendwie euch eurer Förderung sicher sein. So. Das ist ja auch erstmal eine Hürde, die halt derartige Komponisten, die in diesen Spielstätten wirken, erstmal erreichen müssen. Also das ist ja komplett absurd.
Ja, ich finde das mit diesen ganzen, also ich finde das erstmal legitim zu sagen, wir haben verschiedene Arten von Mitgliedern. Also oder man kann besser gestellt werden, weil das natürlich auch, weil jemand, der viel aufhört, möglicherweise dann auch mehr Leistung bringt für die GEMA, mehr in die Töpfe einspielt
und so. Nur jetzt nochmal zu dieser Form der Förderung, weil der Betrag ist ja, der ist ja genau der genannt wird von der GEMA. Die meint, wir fördern dadurch, dass wir halt in Aussicht stellen, dass man ordentliches Mitglied werden kann. Das ist ja gekoppelt an Einnahmen, die sich für Unterhaltungsmusiker deutlich höher staffeln als für E-Musiker. Das hat,
auch eine schwierige Aussage, weil es gibt U-Musiker, die halt, wie du sagst, hast du ja selber gesagt, die spielen nicht viel ein, weil die...
Ich meine nur, dass die ja ordentliches Mitglied werden können, wenn sie in 5 Jahren 30.000 bis 50.000 Euro oder so mit der GEMA umsetzen können. Ja. Bei E-Musikern reduziert sich das Ganze auf ein Drittel dieser Einnahmen.
Ja, ich glaube 20.000 müssen die nur. Ja. Also die sind da bevorzugt.
Ja, genau. Und genau, da kann man ja nur von Ungerechtigkeit sprechen.
Also
genau. Vor allem, wenn man diejenigen betrachtet, die eigentlich ähnliche Musik machen wie die E-Musiker.
Ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen, das ist ja einfach eine Hürde, die gewählt ist, um, was weiß ich, zu sagen, jemand, der mal ein Album gemacht hat, kurzzeitig aktiv als Komponist war, dass der nicht, sein Leben lang von einer Altersrente, sondern man sagt halt, das sind Leute, die hier konstant, das verstehe ich schon. Ja. Und was auch nochmal jetzt im Bereich Förderung ist, ich erwarte jetzt auch nicht von der GEMA, dass die jetzt kulturförderungsmäßig so agiert, wie der deutsche Staat, weil die GEMA ist ein privater Verein, ne? Die ist nicht die Aufgabe der GEMA, irgendwie Kultur zu subventionieren mit extra Geld, finde ich. Mir würde es schon reichen, wenn die GEMA quasi ihren Mitgliedern das Leben ein bisschen leichter machen würde. Und auch den Veranstaltern zum Beispiel das Leben leichter machen würde. Also, was ist, ich nicht so viel Geld verlangen für Aufführungen und solche Sachen.
Ja, so kleine Aufführungen.
Ja, genau, weil die GEMA muss jetzt hier nicht unsere Kultur retten, aber sie sollte uns auch nicht das Leben schwer machen.
Ja. Ne?
Vor allen Dingen, es ist natürlich auch so, die GEMA ist auch mehr oder weniger alternativlos in Deutschland. Also die GEMA ist die einzige Organisation in Deutschland, die, wie sagt man, Urheberrechte verwaltet.
Ja.
Und genau, ist es...
genau, wir wollen ja auch die Idee der GEMA ganz bestimmt nicht durch den Dreck ziehen. Das ist ja super.
Genau, also das muss man auch nochmal sagen, weil ja auch gerne mal, auch so in so progressiven Kreisen, auch immer gerne so GEMA-Bashing betrieben wird. Scheiß GEMA. Und die GEMA hat uns hier YouTube gesperrt und sowas.
Ja.
Also aus unserer Sicht als Komponierende finden wir die GEMA natürlich gut und finden das auch richtig, dass wir Geld dafür kriegen, wenn irgendwie Werke, an denen wir urheberrechtlich beteiligt sind,
Ja, ja, genau. Das finde ich auch alles super. Ja. Aber du sagst es ja selber, also wir als Nazi-Enkel, ja. Immer noch irgendwie auch dieser Blick auf Kultur prägt uns ja irgendwie auch immer noch in Debatten, auch mit Kollegen, die vielleicht an Spielstätten wirken, die halt von diesem Blick auf Kultur ja eher profitieren und so. Und das ist manchmal wahnsinnig schwer, auch die gleiche Sprache zu finden. Also Leuten gegenüber, die, was weiß ich, Theater machen, die in Orchestern sind und die das halt als Gott gegeben ansehen, dass halt natürlich da wahnsinnig viel, um ein vielfaches mehr Kohle reingesteckt werden muss, als in den mir so acht so lieben Jazzclub, der halt irgendwie schließen muss. Das ist natürlich etwas, und das halt dann, das argumentiert wird mit der Schöpfungshöhe. So, das ist natürlich etwas, was mir aufstößt und womit ich auch irgendwie das Gefühl habe, manchmal nicht weiterkomme, wenn ich da argumentiere. So, also ich sage immer das Beispiel Johann Strauss versus John Coltrane. Das ist doch eindeutig, dass John Coltrane bessere Kompositionen schreibt als Johann Strauss. Ja, du willst darüber nicht reden.
Nee, weil ich finde es kontraproduktiv, überhaupt diese Kategorien aufzumachen.
Genau, aber ich finde es halt, an solchen Beispielen wird irgendwie deutlich, das ist doch einfach dann doch einfach. Natürlich ist das ungerecht. Natürlich ist das irgendwie blöd und natürlich wird die Musik, die ich mache, dann auch diskreditiert und abgewertet. So. Und das ist natürlich irgendwie schmerzhaft.
Ja, aber ich finde den Schmerz in die Richtung, warum bin ich nicht eh, finde ich irgendwie
nicht
zielführend.
Nicht, warum bin ich nicht eh, aber warum können andere sich über mich erheben? Und warum gibt es halt diese Selbstverständlichkeit, auch unter Kulturschaffenden, was das angeht, so dass das natürlich so sein muss, weil es ist ja Gott gegeben, dass die Schöpfungshöhe einfach nur mal höher zu bemessen ist.
Ja, also kann er für den Bereich klassische Orchester und Ensembles kann ich nichts sagen. Ich bin ja, Achtung, jetzt kommt wieder der Jingle. Ich mache ja viel am Theater und am Stabs- und Stadttheater. Und das ist auch ein nennenswerter Posten meines Jahreseinkommens, sage ich mal. Diese Arbeiten, die ich da immer so mache. In einem stillen Moment, also in meiner Sparte Sprechtheater, sind sich die meisten Leute, die so ein bisschen Reflexionsvermögen haben, sind sich in stillen Momenten sehr gewahr, dass sie da sehr, wie man heutzutage sagt, privilegiert sind. Mhm. Und es ist denen auch fast teilweise so ein bisschen unangenehm.
Ja.
Also, und man ist sich das oft doch bewusst. Es gibt auch Leute, die mit einer völligen Ignoranz rumlaufen und sich dafür die irgendwie kulturelle Elite halten. Aber ja, es gibt schon Bewusstsein dafür, dass da sehr viel.
Ja, ich habe ja auch jetzt gelesen mit dir neulich dieses Interview. Ich weiß nicht, wer da interviewt wurde. Da war mit Ali Zukoski und noch so ein.
Ja, ja.
Und Ähnliches habe ich auch in euch in dem Interview mit Johanna Malwitz irgendwie gehört. Wer halt eigentlich an diese Hochkulturtöpfe ran will, ist eigentlich per se schon, also oder dafür Ausgleich schaffen will, spielt mit so einer Demokratiegefährdung und so. Das sind so Totschlagargumente.
Erklär mal.
Das wurde doch so gesagt, so ja, also wenn wir das nicht zu schätzen wissen, diese Art so, der Kultur, Kulturbewahrung, dann setzen wir unsere Demokratie auf dem Spiel. Es wurde nicht weiter ausgeführt, sondern es wurde einfach mal so rausgehauen als Totschlagargument dafür,
dass
die bestehenden Förderstrukturen einfach erhalten bleiben müssen, weil wir sonst unsere Demokratie aufs Spiel setzen. Das ist ja mal so, ja, es ist recht einfach. So, und so zu argumentieren und zu sagen, ja, damit habe ich halt einfach recht, das ist halt frech. So kann man nicht anders sagen, aber das höre ich öfter mal. So, das ist, genau, wir halten daran fest, weil sonst ist alles in Gefahr.
Ja, genau, finde ich es fast wert, rausgesucht zu werden. Genau, das ist die Charlotte Seiter.
Die ist?
Eine deutsche Komponistin. Weiß ich nicht mehr drüber, genau. Die sagt auf jeden Fall in diesem Interview, das kann man hier auch, findet man in der Neuen Musikzeitung, sagt sie auf die Frage, sie sagt nämlich auf die Frage, was wird für Komponierende in deinem Genre sich dadurch ändern? Also durch diese Reform. Ich bin in größter Sorge. Was für Handlungsoptionen können wir unseren Kindern morgen noch in der Sparte E übergeben? Also das ist ja so eine Rhetorik wie so Umweltaktivisten, die sagen, was können wir unseren Kindern jetzt noch übergeben?
Oder Verteidiger der Schuldenbremse.
Ja, genau. Ja. Wie können wir den Geist der Minderheit, des Sperrigen und Nichtkommerziellen weiter in die Gesellschaft tragen? Schauen wir nach Italien oder in die USA. Erst stirbt die kritische Kulturforderung, dann erlahmt die Demokratie. Für diese Folgen sind wir alle verantwortlich. Gemeinsam können wir gegensteuern. Also das finde ich wirklich tendenziös, wenn sich da jetzt jemand hinstellt und sagt, wenn wir die Kulturförderung also und auch nicht abschaffen, sondern reformieren oder da irgendwas ändern, dann
droht
hier der Totalitarismus.
Ja, ja.
Also ja, weiß ich auch nicht, ob das wirklich politisch so stimmt.
Aber naja, es sind halt so Tricks, um halt letztlich dafür zu sorgen oder dafür zu argumentieren, dass sich da bitte nichts ändert.
Ja, ja, und schön auf die Tränendrüse drücken. Ja, ja, das ist, aber das ist eine, das muss man auch sagen, das kenne ich auch sehr stark vom Theater, immer dieses Selbstverständnis, man ist hier die kulturelle Speerspitze, ja, die letzte Bastion, ja, der Hochkultur, der Intellektualität. Und so die hier Gesellschaft.
Das strahlt in die Gesellschaft.
Ja, 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 ja.
Aus ihr heraus.
Ja, also es ist, wenn man da tiefer reingeht, wird es einfach an vielen Stellen auch immer sehr, sehr, sehr unsympathisch. Gut, was können wir machen, ne? Also.
Ja, wir können, weiß nicht, was wir machen können. Die GEMA will da jetzt irgendwas machen. Die Frage, mit welcher Motivation will das die GEMA machen? Da hatte Moritz Eggert auch nochmal darauf hingewiesen, es geht ja jetzt irgendwie nicht unbedingt der GEMA darum, dafür Gerechtigkeit zu sorgen, sondern vielleicht auch einfach darum, ein bisschen den Markt zu sparen. Ne?
Ja, was auch, glaube ich, keine Ahnung, das halt nennt sich dann ja im Wirtschaftsjargon immer konkurrenzfähig. Habe ich keine Einblicke. Es ist wohl auch so, dass irgendwie 90% der Leute da im Aufsichtsrat oder wie auch immer das heißt bei der GEMA, ganz oben am Tisch, 90% sind wohl mittlerweile auch einfach U-Musiker. Mhm. Sie sich natürlich auch fragen, warte mal, wir verwalten hier den Verein.
Ja.
Und wieso gehen jetzt 30% unserer Förderung oder von diesem Fördertopf, keine Ahnung, an diese 10%?
Ja.
Ja, es ist irgendwie klar, es hat sich überholt. Genau. Also wir, würde ich sagen, als LKJS begrüßen diese Reform.
Ehrlich gesagt, kann ich das erst sagen, nachdem ich sie verstanden habe. Und ist es wie immer bei der GEMA, ich verstehe wirklich gar nichts. Also den kann ich mich auch nicht für diese Reform aussprechen, denn ich verstehe sie bisher noch nicht so richtig. Und das liegt auch wieder daran, dass nicht definiert wird, wie kategorisiert wird. Dieser Begriff der, ich glaube, sie nennen es anspruchsvolle Komposition oder was auch immer, da werden mit solchen Begriffen wird hantiert und man versteht es nicht, was das genau heißt. So. Und ich glaube, wir als, sage ich mal, Grenzgänger oder Kratzende.
Ich bin U-Musiker.
Ja, ich bin auch U-Musiker, aber trotzdem natürlich großer Fan von all diesen kleinen Spielweisen, die sich da als Grenzgänger verstehen und so, verstehen das nochmal deutlich weniger. So, also ich.
Es funktioniert einfach so nicht. Und das ist auch wenn Frau Seiter sagt, das stirbt die Demokratie, das ist leider einfach kein System, was wir jetzt so richtig unseren Kindern übergeben können, glaube ich. Also mit dieser E und U, also ja, überlegt euch was lieber GEMA. Ich bin up for it, sage ich mal. Mal neu denken. Gerne Bürokratieabbau. Ich kriege dann auch immer, mittlerweile landet das in diesem digitalen Postfach immer, oder? Kriegst du das noch per Post?
Ich hab's. Nee, das ist doch in der GEMA drin.
Jetzt in der App, also im Online-Portal. Ja. Früher gab es auch immer so seitenlange Briefe.
Ja, das ist vorbei.
Da versteht man auch wirklich nur Bahnhof.
Und es gibt ja auch immer nur diese Kürzel, diese Buchstaben, die dann auf irgendwelchen Rückseiten dann nochmal erklärt werden. Aber die Begriffserklärung erschließt sich einem dann auch wieder nicht. Also es wird nie übersichtlich genau gesagt, was hier jetzt eigentlich genau passiert, wie genau abgerechnet wird. Und das kann nur Absicht sein, weil so schwer kann es ja nicht sein. Ja. Also warum müssen immer diese Kürzel benutzt werden und dann musst du anders nachgucken, dann sind das Begriffe, die du nicht verstehst und so.
Ich finde online, muss ich sagen, Kompliment an die GEMA, dieses Online-Portal finde ich viel besser als noch vor Jahren. Mhm. Da habe ich irgendwie das Gefühl, finde ich mich zurecht auf Werkanmeldung und so. Und die GEMA hat auch gerne mal so ein, nach Kategorien, so ein PDF, wo das so mit so bunten Bildern und so alles erklärt ist.
Ja.
Also wenn man möchte und sich da reinfuchsen möchte, also die GEMA macht es einem nicht ganz leicht, aber es finden sich da auch Informationen. Da würde ich sagen, Props an die GEMA. Also, der Wille ist da. Es ist alles noch wahnsinnig undurchsichtig. Keine Ahnung.
Genau. Ich wollte nochmal sagen, wenn wir das Thema jetzt hier mit abschließen wollen, du hast noch nicht gesagt, dass man beim Paternoster im Eimsbüttel im Bezirksamt, dass man vorher aussteigen musste, weil er sich oben umdrehen würde. Das ist ja total gelogen. Ich habe das nochmal nachgehört, das stimmt überhaupt nicht. Nein, der dreht sich doch nicht oben um.
Das hat man auch immer den Kindern erzählt.
Ja, das hat man das hat sich bei dir internalisiert. Ja,
und ich wollte das jetzt weiter.
Aber man konnte auch, man kann auch oben fahren und fährt genauso, also bleibt stehen und der hüpft da so rüber.
Ja, ja. Ich wollte genau das unseren Kindern übergeben. Die Paternoster-Lüge. Hat nicht geklappt.
Okay. Mir ist das gar nicht aufgefallen beim Machen. Dachte, ja, stimmt, ja, das dreht sich um. Und fiel mir so ein, habe ich doch tausendmal gemacht. Passiert nicht.
Ja.
Ja. Genau.
Also, wir sind aber fortgeschritten in der Zeit.
Wir sind fortgeschritten in der Zeit. Wir gehen jetzt mal was essen unten. Das ist wahrscheinlich wieder Brian Blade oder so am Buffet oder so. Wir haben neue in Utrecht getroffen, ja. Der reist uns hinterher.
Ja, kann sein.
Aber spielt immer selber, das ist immer ganz gut, weil man wissen wir, der kommt nicht zu unserer Show. Wer, wie heißt der dein Star noch, der da auch da gegessen hat?
John Patitucci.
John Patitucci hat sich schön Chicken reingezogen.
Ja. Lecker, lecker, lecker. Also, es ist, genau, diesmal, wir haben jetzt wieder hier mobilen Sound. Diesmal mache ich, glaube ich, den D-Verb etwas später in der Kette. Vielleicht klingt es noch geiler, was ihr jetzt hört, als letzte Woche.
Mhm.
Mit dem selben Setup. Gut.
Ja, dann mit GEMA-freundlichen Grüßen, würde ich sagen.
Mit GEMA-freundlichen Grüßen. Euer Lieblings-E-Podcast verabschiedet sich.
Ja.
Ein ernster Podcast.
Ja, genau.
Also, tschüss.
Ciao, ciao, macht's gut.
Bye, bye.